Deutschlandfunk. Lange Nacht.
Heute geschüttelt, nicht gerührt. Die lange Nacht des Ian Fleming. Eine Sendung von Katharina Palm.
Sieht gut aus, ist kultiviert, spricht fließend Englisch, Deutsch, Russisch und Französisch, liebt schnelle Autos, er trinkt und raucht gerne und viel. Seine große Leidenschaft sind Frauen und er liebt das Meer. Die Rede ist von Ian Fleming, dessen aufregendes Leben in nichts dem seines literarischen Helden und alter Ego nachsteht. In dieser langen Nacht möchte ich Sie einladen, auf den Spuren dieses Schriftstellers zu wandeln. Sie werden erfahren, wie viel Ian Fleming in der Figur James Bond steckt und wie groß der Unterschied zwischen dem literarischen Bond und dem filmischen Bond ist. Sie werden hören, warum der Martini unbedingt geschüttelt und nicht gerührt werden darf und was das Geheimnis des Helden ist. Jeder neue James-Bond-Film führt bereits im Vorfeld ein riesiges Medienspektakel mit sich, dem man sich auch an den unerwartetsten Orten nicht entziehen kann.
Willkommen in Bonn, Köln-Bonn. Köln-Bonn Airport freut sich darauf, Sie bald wiederzusehen. See you soon.
Der Autor hatte zahlreiche Bewunderer und Freunde. Unter ihnen waren Größen wie Prinz Philip, Graham Greene und Georges Simenon. Raymond Chandler schrieb in einem Brief an Fleming:
Möglicherweise der kraftvollste Autor von Büchern, die man in England Thriller nennt.
Ein Mann allerdings sorgte auf sehr besondere Weise für Ian Flemings weltweiten Bekanntheitsgrad. Der inzwischen verstorbene Produzent Harry Saltzman beschrieb es folgendermaßen:
Heutzutage im Filmgeschäft oben zu schwimmen, ist eine Kunst, die nicht allein vom Können abhängt. Man braucht dazu vor allem Glück. Das Glück, Stoffe zu entdecken, die dem Fernsehen den Wind aus den Segeln nehmen. Wir hatten dieses Glück gleich doppelt, weil ein anderer für uns James Bond entdeckt hatte. John F. Kennedy.
In der Ausgabe des Life Magazine vom 17. März 1961 erschien eine Liste mit den 10 Lieblingsbüchern von John F. Kennedy. Auf Platz 9 befand sich Liebesgrüße aus Moskau. Kennedys Frau Jacqueline empfahl das Buch sogar dem Chef des US-Geheimdienstes Alan Dulles. Dass auch der Kennedy-Mörder Lee Harvey Oswald Flemings Bücher liebte, bleibt wohl eine bittere Ironie des Schicksals. Er holte sich die James-Bond-Bücher aus einer Leihbücherei in Dallas. Der junge Ian Fleming hatte es nicht leicht. Am 28. Mai 1908 geboren, stand er immer im Schatten seines um ein Jahr älteren Bruders Peter. Nach dem Tod des berühmten Vaters, des Parlamentsabgeordneten des englischen Unterhauses Major Valentin Fleming, übernahm Peter die Rolle des Familienoberhauptes. Zu diesem Zeitpunkt war Ian Fleming 9 Jahre alt. Die Familie war wohlhabend und hoch angesehen. Churchill persönlich schrieb einen Nachruf auf den Vater in der Times. Die Mutter schickte Ian auf die elitäre, aber sehr strenge Jungenschule in Eton. Hier lernte er die Fremdsprachen, die ihm später so von Nutzen sein sollten. Doch auch hier glänzte sein Bruder Peter mit hervorragenden Leistungen. Und so beschloss der junge Ian Fleming, sich auf einem anderen Gebiet zu beweisen, dem Sport. Sehr lange hielt es ihn nicht auf dieser Schule, denn schon bald entdeckte er eine seiner großen Leidenschaften, Frauen. In der Kurzgeschichte »Hauch des Todes« scheint sich der Autor an ein Mädchen aus seiner Jugend zu erinnern.
Das Damenorchester marschierte über das Trottoir auf den Eingang zu. 20 lachende, schwatzende Mädchen, die Geigen und Blasinstrumente trugen, Notentaschen und 4 von ihnen Trommeln, eine fröhliche Schar. Bond dachte im Stillen gerade, dass es offenbar doch Leute gab, die das Leben im Sowjetsektor lustig fanden, als sein Blick plötzlich auf das Mädchen fiel, das das Cello trug. Bond hörte auf zu kauen und visierte das Mädchen an. Die Cellistin war größer als die anderen und ihr schulterlanges, glattes, blondes Haar leuchtete unter den Bogenlampen an der Kreuzung golden auf. Sie trug das Cello, als wäre es nicht schwerer als eine Geige. Alles an ihr flog. Ihr Mantel, ihre Füße, ihre Haare. Sie war bezaubernd, lebenssprühend, heiter, während sie mit den beiden Mädchen plauderte, die neben ihr gingen und über ihre Bemerkungen lachten. Als sie inmitten der Schar in den Eingang bog, sah er im Schein der Bogenlampen für einen kurzen Augenblick ein schönes, blasses Profil. Dann war sie verschwunden und sein Herz krampfte sich zusammen. Seltsam, wirklich sehr seltsam. Seit seiner Jugendzeit hatte keine Frau mehr das jähe Verlangen in ihm erweckt, die erregende sinnliche Anziehungskraft auf ihn ausgeübt wie dieses Mädchen, das er nur undeutlich aus der Ferne gesehen hat.
Leider stellte sich heraus, dass dieses Mädchen die Todesschützin des KGB war, die Bond eliminieren sollte, um die Flucht eines westlichen Agenten zu ermöglichen. Wie für Bond dieses Mädchen des KGB war für Ian Fleming das Dienstmädchen der Schule tabu. Fleming konnte nicht widerstehen. Die heimliche Affäre kam ans Tageslicht und er musste Eton verlassen. Nicht anders ging es ihm auf der Königlichen Militärakademie in Sandhurst. Auch hier hatte man wenig Verständnis für Frauengeschichten.
Savitär ist 007 und alle Damen lieben Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang. Sein Blick ist so heiß und jeder weiß, dass 007 ne Sieger stets geblieben. Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang. Frauen und Gefahren jagt bei Tag und Nacht. Erst ein Kuss und dann ein Schuss, weil Freude es ihm macht. Und wenn es dann knallt, wird bar bezahlt. Ist ein Knuller, mal Gentleman, mal Killer. Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang, heiß und kalt.
Nachdem sich ihr Sohn auf den elitären Schulen so ungebührlich betragen hatte, drängte Flemings Mutter ihn, ins Ausland zu gehen. Mr. Kiss, Kiss, Bang, Bang. So studierte er in München und Genf Psychologie. Eigentlich wollte er Diplomat werden, bestand aber die Aufnahmeprüfung des Auswärtigen Amtes nicht. Der Autor Siegfried Tesche beschäftigt sich seit Jahren mit dem Phänomen James Bond. Mehrere Bücher von ihm sind zu diesem Thema erschienen. Er erzählt von Ian Flemings erster Begegnung mit dem späteren Gegner seines literarischen Helden.
Einer seiner ersten Tätigkeiten war, die außer der Ausbildung natürlich in Eton war und der Militärakademie in Sandhurst, war ein Job für Reuters, die Nachrichtenagentur. Und diese Agentur hat ihn zum Beispiel nach Moskau geschickt, wo er dort über die Vickers-Prozesse berichtet hat, weil verschiedene britische Mitarbeiter von Vickers in Russland angeklagt waren, der Spionage angeklagt waren. Da hat er auch das erste Mal quasi sozusagen Kontakt bekommen zum Kalten Krieg und zur Spionage.
Ian Fleming war damals 24 Jahre alt und mit einem Bericht über diesen Prozess konnte er für sich einen beachtlichen Erfolg bei Reuters verbuchen. Davon leben konnte er jedoch nicht. Außerdem gelang es ihm nicht, aus dem Schatten seines berühmten Bruders Peter herauszutreten, der mit seinen Reisegeschichten aus fremden Ländern sehr erfolgreich war. So versuchte sich Ian Fleming als Stockbroker in einem Londoner Bankhaus. Er war zwar nicht sonderlich erfolgreich, aber er bekam mehr Geld als bei Reuters. In dieser Zeit begann seine Vorliebe für elegante Kleidung, delikates Essen und das Glücksspiel. Das Bankerleben langweilte Ian Fleming bald und so kehrte er als Journalist für die Times nach Moskau zurück. Diesmal allerdings mit seinem ersten Spionageauftrag für das Außenministerium.
Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs hat Ian Fleming einen Job angenommen beim Marinenachrichtendienst. Er hat für den britischen Geheimdienst quasi, aber eben dieser Abteilung, speziellen Abteilung Marinenachrichtendienst gearbeitet und wurde im Laufe der Zeit persönlicher Assistent des damaligen Marinegeheimdienstchefs John Godfrey. Der war Admiral. Fleming selber begann als Leutnant und ist dann im Laufe der Zeit zum Commander aufgestiegen.
Sein neues Büro lag im Whitehall-Gebäude in London bei der Naval Intelligence Division, NID. Seine Codenummer war damals 17F. Zusammen mit Godfrey baute er den Geheimdienst auf, wobei ihm sein großartiges Organisationstalent wie auch seine Fremdsprachen hilfreich waren. So bildete er Geheimkommandos aus, die hinter den feindlichen Linien operierten.
Also es gibt eine ganze Reihe von ungewöhnlichen Ideen, die Ian Fleming während des Zweiten Weltkriegs in seiner Tätigkeit im Marinenachrichtendienst entwickelt hat. Einige davon, für einige davon wurde er gelobt, für einige wurde er auch gerügt, weil sie einfach zu skurril und zu schräg waren. Und einige Erlebnisse sind auch tatsächlich überliefert.
So brachte er einen gefangen genommenen deutschen U-Boot-Kommandanten statt ins Gefängnis zum Verhör in einen Club in Soho. Er dachte sich, es sei leichter, etwas von dem Deutschen zu erfahren, wenn dieser betrunken ist. So trank man und trank, und es stellte sich heraus, dass der Deutsche doch wesentlich mehr Alkohol vertrug als Fleming. Der Plan endete mit viel Ärger für Fleming und einem gehörigen Kater.
Es gibt auch eine ganze Reihe von Sachen, die überliefert sind, die Fleming gemacht hat. So zum Beispiel ist er mit seinem Chef, eben Admiral Godfrey, in Portugal gewesen, in Estoril. Und in Estoril gibt es ein großes Spielcasino. In diesem Spielcasino ist ihm aufgefallen, dass dort auch diverse deutsche Soldaten spielen. Und die Idee war nun von Fleming, Godfrey davon zu überzeugen, dass man doch an den Spieltisch da geht und dann selber mitspielt, um dann versucht, irgendwie die deutschen Soldaten zu übertrumpfen und denen das Geld abzunehmen. Und eigentlich hat es geschafft, seinen Chef dazu überreden. Und der hat dann auch sozusagen mehr und mehr und mehr Geld rausgerückt. Und dann hat Fleming dort gespielt und hat verloren. Damit war sozusagen kein kriegswürdiges Ergebnis erzielt, außer dass eben Fleming Schulden hatte, respektive der britische Geheimdienst, da das Geld bezahlen musste.
Im Roman Casino Royale hat er diese Idee wieder aufgegriffen. Diesmal gilt es, das Böse an sich zu beseitigen. Le Chiffre heißt der Mann, auf den es der Geheimdienst abgesehen hat. Dieser hatte sich in der Gewerkschaftskasse bedient und mit dem Geld dubiose Geschäfte finanziert. Das Ganze war ein Schlag ins Wasser.
Zwei Wochen vorher hatte Station S des Secret Service folgendes Memorandum an M weitergeleitet, der nicht nur damals Leiter dieses Zweiges des britischen Verteidigungsministeriums war, sondern es auch heute noch ist. An M von Leiter S betrifft Vorschlag für die Ausschaltung von Monsieur Le Chiffre, alias The Number, Herr Nummer, Herr Ziffer und so weiter, eines Hauptagenten der Gegenseite in Frankreich und geheimen Finanziers des Syndicat des Ouvriers d'Alsace, der kommunistisch kontrollierten Gewerkschaft der Schwerindustrien und des Transportgewerbes im Elsass, die, soweit wir wissen, im Kriegsfall mit Rotland die wichtige Rolle einer fünften Kolonne spielen soll. Vorschlag für eine Gegenreaktion? Es würde im Interesse dieses Landes sowie der übrigen Nationen der Nordatlantischen Verteidigungsgemeinschaft liegen, wenn man diesen mächtigen Sowjetagenten lächerlich machen und beseitigen könnte.
wenn seine kommunistische Gewerkschaft bankrott machte und in einen schlechten Ruf käme und wenn diese mögliche fünfte Kolonne von etwa 50.000 Mann, die einen großen Abschnitt Frankreichs Nordgrenze kontrolliert, an Vertrauen und Zusammenhalt verlieren würde. Dies könnte geschehen, wenn Le Chiffre beim Spiel verlieren würde. Eine andere Methode, Le Chiffre zu beseitigen, wäre witzlos, da Leningrad das Defizit sofort ausgleichen und ihn zum Märtyrer stempeln würde. Die Risiken sind klar und der für den Fonds mögliche Verlust ist groß, aber andere Unternehmen, für die große Beträge bereitgestellt wurden, hatten geringere Erfolgsaussichten und häufig ein kleineres Ziel.
Hier nun kommt der Held des Geheimdienstes zum Einsatz. James Bond bekommt den Auftrag.
Er ist ein zäher Bursche und M ist überzeugt, dass die beiden Leibwächter Le Chiffres Schwierigkeiten machen könnten. Außerdem muss er ein blendender Spieler sein, denn zwei Monate vor Kriegsausbruch saß er in einem Casino in Monte Carlo und beobachtete die rumänische Gruppe, die damals mit unsichtbarer Tinte und dunklen Gläsern arbeitete. Mit Hilfe des Deuxième Bureau ließ er die Leute hochgehen und brachte noch 1 Million Franc mit, die er in der Zeit gewonnen hatte. Das war damals eine Menge Geld.
James Bond vermasselt es natürlich nicht, wie sein Erfinder einst. Doch Fleming war ein kreatives Superhirn, das von seinem Schreibtisch aus viele Aktionen plante. Er ließ Doppelagenten beschatten, organisierte eine Aktion zur Beschlagnahmung des Codebuches des deutschen Marinenachrichtendienstes und er entwickelte einen Plan, den an Astrologie und Esoterik interessierten Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess von Deutschland nach Schottland zu locken. Hier wollte er den Nazi durch den Okkultisten Aleister Crowley verhören lassen.
Einer seiner größten Verdienste zum Beispiel ist der Aufbau des OSS. Der OSS ist der Vorläufer der heutigen CIA, der Central Intelligence Agency. Und dieses OSS steht für Office of Strategic Services. Und dieses OSS hat er quasi in Amerika aufgebaut und ist auch dafür sehr gerühmt worden und belobigt worden. Und er hat zum Beispiel von dem damaligen Chef des amerikanischen Geheimdienstes eine sehr seltene Waffe dafür geschenkt bekommen, die eine Gravur hatte, so einen goldenen Colt im tatsächlichen Wortsinn. Und da steht drauf For Special Services.
Flemings Vorschlag, Deutschland mit gefälschten Reichsmarknoten zu überschwemmen und damit die deutsche Wirtschaft zu destabilisieren, wurde nicht realisiert. Die Deutschen hatten dieselbe Idee und setzten sie mit Hilfe jüdischer KZ-Häftlinge um. Millionen an falschen Devisen wurden in Umlauf gebracht. Während einer Marinekonferenz 1944 hielt sich Ian Fleming auf Jamaika auf. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Ich war nie zuvor in den Tropen gewesen und es gefiel mir sofort. Also beschloss ich eines Tages, mir dort ein Haus zu bauen, in dem ich wohnen könnte, wann immer mir danach zumute wäre. Ich fand den richtigen Ort. Eine Eselrennbahn am Meer, die nicht mehr in Betrieb war.
Beruflich nahm er nach dem Ende des Krieges seine Arbeit als Journalist wieder auf und leitete die Auslandsabteilung des Zeitungskonzerns Kemsley. Sein Vertrag sicherte ihm zu, dass er 2 Monate pro Jahr in seinem Haus am Strand von Jamaika leben konnte. Fleming liebte das Meer. In Casino Royale schreibt er dazu:
Die See lag spiegelglatt und ruhig im Schein der aufgehenden Sonne. Winzige rosafarbene Wellen leckten unaufhörlich gegen den Strand. Es war kalt. Trotzdem zog er seinen Seidenmantel aus und ging bis zu jener Stelle, an der er am Abend vorher nackt im Sand gelegen hatte. Schließlich stieg er ins Wasser, bis es ihm bis zum Kinn reichte. Er zog die Beine an und sank sofort unter, hielt sich die Nase mit der einen Hand zu und die Augen geschlossen. Bald spürte er, wie das kalte Wasser seinen Körper und sein Haar streichelte. Der Spiegel der Bucht war fleckenlos glatt, bis auf jene Stellen, an denen ein Fisch hochgeschnellt war.
Golden Eye, diesen Namen gab er seinem Traumhaus. Es gibt verschiedene Angaben, warum er ausgerechnet diesen Namen wählte. Die eine Variante ist, dass er das Haus nach einem von ihm entwickelten Plan aus dem Zweiten Weltkrieg benannte, nachdem die Straße von Gibraltar vor deutscher Radarüberwachung geschützt werden sollte. Eine andere Version ist, dass er sich bei Carson McCullers Romantitel Reflections in a Golden Eye bediente.
Ich hatte mich dazu entschlossen zu heiraten, aber die Idee, mein Junggesellenleben aufzugeben, machte mich nervös. Um mich abzulenken, begann ich zu schreiben.
1952 heiratete er Anne Rothermere. Mit bereits 44 Jahren eine recht überraschende Entscheidung, die wohl auch daher rührte, dass seine jahrelange Geliebte nun schwanger war. Pikant an der Sache war sicherlich der Umstand, dass sie selbst noch verheiratet war. Ihr gemeinsamer Sohn Kasper wurde am 12. August desselben Jahres geboren. Während Ian Fleming also auf Jamaika wartete, dass Anne geschieden wird, beginnt er am dritten Dienstag im Januar 1952 seinen ersten Roman Casino Royale zu schreiben. Angeblich auch auf Anraten seines Arztes, um seine Nerven zu beruhigen. Er folgte einer strengen Routine. Fleming schrieb jeden Morgen von 9 bis 12 Uhr. Dann ging er ans Meer, um sich beim Fischen oder Schwimmen zu entspannen. Um 17 Uhr schrieb er dann an seiner 20 Jahre alten Imperial-Reiseschreibmaschine weiter. Pro Tag schrieb er im Schnitt 2000 Worte. 7 Wochen später, am 18. März 1952, war der Roman fertig. James Bond war geboren. Später sagte der Autor dazu:
Er nahm plötzlich Gestalt an. Es war eine Mischung aus den Geheimagenten und Sonderkommandotypen, die ich während des Krieges kennengelernt habe.
In diesem seinem ersten Roman gibt Ian Fleming eine ganze Menge von sich und seinen Ansichten preis. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen James Bond und seinem eigenen Leben. Beide sind Commander des Navy-Geheimdienstes. Fleming und Bond sprechen beide mehrere Sprachen. Beide sind große Liebhaber von guten Restaurants, schönen Frauen, schnellen Autos und exklusiven Zigaretten. Außerdem mögen weder Fleming noch Bond Blumen. Die Begründung dafür gibt es wieder in Casino Royale. Die schöne Agentin Vesper bringt James Bond Blumen ins Krankenhaus, in dem er sich nach dem letzten Einsatz erholt.
Bond mochte Blumen nicht. Und deshalb hatte er der Schwester aufgetragen, sie einem anderen Patienten zu geben. Nachdem das zweimal passiert war, kamen keine mehr. Bond hatte Vesper damit nicht beleidigen wollen. Er mochte nur keine femininen Dinge um sich haben. Blumen schienen seiner Ansicht nach zu verlangen, dass man sich mit der Person, die sie geschickt hatte, beschäftigte. Und gleichzeitig schienen sie das Mitgefühl und die Zuneigung der Absenderin ausdrücken zu wollen. Das aber fand Bond lästig. Er wollte nicht verhätschelt werden, schon gar nicht von einer Frau.
The world is not enough, but it is
Während die USA Nordkorea bombardieren und die erste Wasserstoffbombe zünden, Königin Elisabeth von England gekrönt wird und in Deutschland die Marshallplanhilfe endet, lässt Ian Fleming, einen Geheimagenten im Smoking, die Welt retten. Den Namen seines Helden leiht er sich von einem Vogelkundebuch aus seiner Jugend. Vögel der Westindischen Inseln von James Bond. Seiner Frau schreibt er dazu:
Es fiel mir auf, dass dieser kurze, unromantische, angelsächsische und vor allem maskuline Name genau das war, was ich brauchte. Und so wurde ein zweiter James Bond geboren.
Im Februar 1964 besuchte der namensgebende Ornithologe dann den Autor Ian Fleming in seinem Haus Goldeneye. Als Geschenk bekam er den neuesten Bond-Roman mit einer Widmung:
To the real James Bond from the thief of his identity.
Die negativen Seiten dieses Diebstahls seiner Identität erlebte der reale James Bond, als man ihm einmal den Zutritt zu einem Flugzeug verwehrte, nachdem er seinen Pass vorgelegt hatte. Fleming bot als Entschädigung an:
Wenn Sie also eines Tages eine besonders schreckliche Spezies von Vogel entdecken, dann nennen Sie ihn doch nach mir.
Mein Name ist Bond. James Bond.
Ian Fleming war sich nicht sicher, ob sein erster Roman gut genug für eine Veröffentlichung war. Das Originalmanuskript mit seinen 238 Seiten weist viele Korrekturen auf. Später schrieb der Autor dazu:
Als ich nach London zurückkam, machte ich nichts mit dem Manuskript. Ich schämte mich zu sehr dafür. Kein Verleger würde es haben wollen, und falls es doch jemand wollte, hätte ich nicht den Mut gehabt, es gedruckt zu sehen.
Ein Freund stellte dann aber einen Kontakt zum Londoner Verlag Jonathan Cape her, der nicht nur dieses, sondern auch alle folgenden Bond-Bücher herausbrachte. Zum Originalmanuskript hatte Fleming noch folgende Anmerkungen geschrieben:
Es wurde in Goldeneye, Jamaika, geschrieben, um mich von anderen Dingen freizumachen. Die Charaktere basieren nicht auf bestimmten Personen, aber einige Ereignisse beruhen auf Fakten.
Offensichtlich gehörten alle drei zu einer Gruppe, die in Frankreich für diese Art Aufgaben bereitgehalten wird. Für Sabotagen, Schlägereien und so weiter. Und Mattis Kollegen sind bereits dabei, die übrigen auszuheben. Für ihre Ermordung sollten sie 2 Millionen Franc bekommen. Und der Mann, der ihnen den Auftrag überbrachte, hatte ihnen zugesagt, dass sie keinesfalls dabei geschnappt würden, wenn sie seine Anweisungen genau befolgten. Sie nahm einen Schluck Wodka. Jetzt kommt das Interessanteste. Der Mann gab ihnen die beiden Bereitschaftstaschen, die sie selbst gesehen haben. Er sagte dazu, dass die leuchtenden Farben es ihnen leichter machen würden. Und dann sagte er, dass die blaue Tasche eine wirksame Rauchbombe enthielte, während die Sprengbombe in der roten wäre. Sobald der eine die Sprengbombe geworfen hätte, sollte der andere auf einen Knopf an der blauen Tasche drücken und im Schutz des Rauches würden sie dann weglaufen können. In Wirklichkeit war die Sache mit der Rauchbombe eine Lüge, damit die Bulgaren dächten, sie kämen mit Sicherheit davon. Beide Taschen enthielten nämlich völlig gleiche Sprengkörper. Zwischen der blauen und der roten Tasche bestand nicht der geringste Unterschied. Der Plan war, nicht nur sie, sondern auch die Bombenwerfer spurlos zu beseitigen. Wahrscheinlich bestand noch ein weiterer Plan, um auch noch den dritten Mann zu eliminieren.
Diese Geschichte lässt Ian Fleming die Agentin Vesper Lynn in Casino Royale erzählen, nachdem sie und Bond einem Anschlag nur um Haaresbreite entgangen sind. Fleming erwiderte auf die Kritik, dass solche Geschichten doch allzu unglaubhaft seien:
Weit hergeholt, mag man sagen. In Wirklichkeit wurde genau diese Methode von den Russen benutzt, als sie in Ankara während des Krieges einen Anschlag auf den deutschen Botschafter von Papen machten. Die Bulgaren wurden in die Luft geblasen, während Herr und Frau von Papen unverletzt davonkamen.
Veröffentlicht wurde Casino Royale dann am 13. April 1953 in London und am 23. März in New York. Die Bücher verkauften sich leider zu Beginn nicht so, wie Fleming sich das erhofft hatte. Die Erstauflage bestand aus 3000 Exemplaren plus 1750 Büchern für die Bibliotheken. Da das Geld für den Lebensunterhalt nicht ausreichte, lebten Fleming und seine Familie von der Unterstützung seiner Mutter. Trotzdem belohnte sich Ian Fleming für seine Arbeit an Casino Royale mit einer goldenen Schreibmaschine. Die Spezialanfertigung kostete immerhin $174. Auf dieser Maschine schrieb er dann jedes Jahr während seines 2-monatigen Aufenthaltes in Jamaika ein Buch. Lange nach seinem Tod wurde die goldene Schreibmaschine bei Christie's in London versteigert. Ein unbekannter Sammler erstand sie für 56.250 Dollar. Ab 1959 ging es finanziell aufwärts und Ian Fleming konnte von seinen Büchern leben. Obwohl er zu dieser Zeit schon nicht mehr als Berater für die Sunday Times arbeitete, ging er aber noch jeden Dienstag in die Zeitungskonferenz. Da nun endlich genügend Geld in die Haushaltskasse kam, waren es nicht finanzielle Sorgen, die Fleming beschäftigten. Siegfried Tesche weiß darüber zu berichten.
Fleming war ja verheiratet mit Anne Rosamere. Anne Rosamere war eine Dame aus der gehobenen Gesellschaft, die als mit Lord Rosamere verheiratet war. Das war ihre zweite Ehe. Und Anne Fleming hat James Bond gehasst. Und nun kam ja nun Geld ins Haus, dadurch, dass Fleming so erfolgreich war mit James Bond-Romanen. Das hat sie eigentlich noch mehr gestört. Sie konnte mit diesem kalten Instrument sozusagen, das Fleming da erfunden hat, nichts anfangen. Es kam dazu, dass sie ihm vorgeworfen hat, zu Recht zum Teil auch, dass er neben ihr auch mehrere andere Freundinnen noch gehabt hat und auch so Freundinnen von früher und deren Kontakt nie abgebrochen hat und so, und hat ihm dann vorgeworfen, dass er so einen ähnlichen, sag ich mal, James Bond-ähnlichen Lebensstil führen würde, und das hat ihr auch überhaupt nicht gepasst. Und sie wusste auch davon, dass Fleming sowohl in Jamaika und Umgebung noch eine zweite Frau in Anführungszeichen, also eine Freundin hatte, und sie wusste auch davon, dass er sozusagen seine damalige Liebe, die in der Schweiz gelebt hat, auch immer mal wieder besucht hat, und das hat sie auch daran gestört.
Das klingt nun wieder sehr nach James Bond, der da in Ian Fleming lebte. Anne Rothermere hat nach Flemings Tod dann tatsächlich alle Originalmanuskripte nach Amerika verkauft. Sie wollte mit James Bond absolut nichts zu tun haben, auch wenn sie ihm ihren Wohlstand verdankte. The look of love is in your eyes. The look your heart can't disguise. Erscheint Casino Royale als erster Comicstrip im Daily Express. 1961 ist Ian Fleming der meistverkaufte Thriller-Autor in den USA. Da wurde es Zeit, dass die Bücher auch nach Deutschland kamen, wenn auch in veränderter Form.
Als die Romane in Deutschland erschienen, hat man zunächst mal ein Paket von 3 Romanen verkauft an den Ullstein Verlag. Das waren Leben und Sterben lassen, Diamantenfieber und Casino Royale. Die haben sich dann nicht so besonders verkauft, zumindest nicht für dessen, was Ullstein sich erwünscht hatte. Und dann hat man die Romane an einen Scherzverlag verkauft und so sind die in verschiedenen Verlagen erschienen. Man hat aber auch damals sozusagen bestimmte Sachen aus den Romanen, aus der Originalversion herausgestrichen. Das sind mehrere Varianten gewesen, mehrere Dinge gewesen. Zum einen gibt es in den Originalfassungen durchaus einige Attacken auf die Deutschen. Das muss man ganz deutlich so sagen. Flemings Romane sind nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen. Und da gibt es zum Beispiel den Roman Moonraker, einen Ex-Nazi, der mit einer Rakete London zerstören will. Diesen Roman Moonraker hat man jahrelang nicht in Deutschland veröffentlicht. Es gibt verschiedene Anspielungen auf Deutsche, es gibt verschiedene auch sehr deutliche Formulierungen. Da wird dann auch mal Sieg Heil gebrüllt oder sowas. Oder es gibt Bösewichter mit deutscher Vorgeschichte oder deutschen Vorfahren. Das hat man geändert. Zum anderen hat man, weil es ein bestimmtes Format gab für diese damaligen Thriller- und Krimi-Reihen, hat man gesagt, okay, unser Format ist 180 Seiten und wenn der Roman, den wir einkaufen, 220 Seiten hat oder 210, dann fliegen da eben 40 oder 30 Seiten raus. Und so wurden zum Beispiel Reisebeschreibungen und verschiedene Sachen, auch Ortsbeschreibungen, wurden herausgenommen. Zum anderen wurden auch zum Beispiel sowas wie Produkte herausgenommen, weil man dem Ganzen keine Bedeutung beibemessen hat.
Die meisten Automobile bestehen aus Stahl, Draht, Gummi und Kunststoff, aus Elektrizität, Öl, Benzin, Wasser und aus dem Schokoladenpapier, das man am vorigen Sonntag unter die Rücksitzlehne gestopft hat. Hinten kommt Gestank heraus und vorn Hupengequäke. Und vorn haben sie helle Scheinwerferaugen und hinten rote Lichter. Und damit fertig. Nichts anderes als Blechbüchsen auf Rädern. Aber manche Autos, meines zum Beispiel und vielleicht auch eures, sind anders. Wenn man sie wirklich gern hat und sie versteht, und wenn man sie gut behandelt und weder den Lack zerkratzt, noch die Türen zuschlägt, wenn man ihnen rechtzeitig zu trinken gibt und die Reifen aufpumpt, wenn man sie schön wäscht und sie möglichst nicht in Regen und Schnee stehen lässt, dann können sie fast ein lebendiges Wesen werden. Ja, sogar Zauberwesen.
Wieder gibt es einen Angehörigen der englischen Marine, Kapitän Pott. Aber nicht er ist in diesem Buch die Hauptperson, sondern es ist ein Auto. Dieses Auto sagt beim Starten Chitty Chitty, als ob es niest, und dann Bang Bang, wie zwei kurze Fehlzündungen. So bekam das Auto seinen Namen im Buch. Chitty Chitty Bang Bang hat Ian Fleming für seinen damals 10-jährigen Sohn Casper geschrieben. Es gibt 3 Bände von diesem Wunderauto. Es konnte nicht nur fahren, sondern auch schwimmen und fliegen. Und manchmal hatte Kapitän Pott und seine Familie das Gefühl, das Auto konnte sogar denken. Später wurde das Buch als Musical von Albert Broccoli, einem der Bond-Produzenten, verfilmt. Ian Fleming war schon immer ein großer Automobilfan. Seine ersten Jobs für Reuters waren Reportagen über Autorennen. Von dem Verkauf der Filmrechte kaufte sich Fleming einen Ford Thunderbird, sehr zum Missfallen seiner Frau Anne. Er erklärte sich das so.
Es wirkt sensationell, wenn man so ehrenvoll für die Arbeit eines langen Arbeitstages entschädigt wird. Nur wenige Frauen verstehen das. Möglicherweise sind es deswegen arme Biester, weil sie nur Beifahrer sind.
Anne aber ließ nicht locker. Nachdem sie Zucker in den Tank des Thunderbird geschüttet hatte, fiel ihr etwas Neues ein.
Sie hat eine Krankheit mit dem Namen Thunderbird-Nacken erfunden.
Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, make boo-loo-loop soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I, come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I, come make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, 9 little child in a row. underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon.
Nach einer erfolglosen Fernsehverfilmung kam am 5. Oktober 1962 James Bond Jagd Dr. No in die Kinos. Und die Popularität von Ian Flemings Krimiheld erfuhr einen kometenhaften Aufstieg. Der Produzent des Films, Harry Saltzman:
Als wir den Film drehten, hatte sich der Roman Dr. No kaum verkauft. Ich ging zu Penn, dem Rechteinhaber der englischen Taschenbuchausgabe, und schlug ihm vor, 500.000 Exemplare drucken zu lassen. Sie haben mich ausgelacht. Dann kam der Film und in den nächsten 7 Monaten verkauften sie 1,5 Millionen Stück.
Ian Fleming fühlte sich nicht wohl auf der Premiere. Flemings Agent Peter Jason Smith beschrieb seinen Eindruck so:
Er drückte sich so weit wie möglich in eine Ecke, saugte an einem Drink und war überzeugt, dass niemand unter den egomanischen Filmleuten sich mit ihm unterhalten wollte.
Sein Verhältnis zu Filmleuten war distanziert. Er umgab sich lieber mit Schriftstellern und Autoren. Terence Young, der Regisseur von James Bond Jagd Dr. No, erinnerte sich:
Ich kannte ihn, aber ich habe ihn nie so recht gemocht. Wir sind zwar gute Freunde geworden, aber ich habe ihn als hochtrabenden Hurensohn empfunden. Immens arrogant. Als wir uns auf einer von United Artists arrangierten Presseveranstaltung trafen, sagte er zu mir: Also Sie haben sich dazu entschieden, meine Arbeit zu ruinieren. Ich sage: Ich glaube nicht, dass etwas von dem, was Sie bisher geschrieben haben, unsterblich ist. Ich habe mit dem letzten Film den großen Preis von Venedig gewonnen. Vielleicht können wir jetzt eine gemeinsame Ebene finden? Er sagte: Sie sind aber ein stachliger Typ. Und ich sagte: Ja, das bin ich. Vielleicht sollten wir jetzt gehen und irgendwo in Ruhe zusammen zu Abend essen. Und das taten wir dann.
Fleming war sehr selten bei den Dreharbeiten anzutreffen. Allerdings suchte er sich für seinen ersten Besuch am Set den günstigsten Zeitpunkt aus, als Ursula Andress aus dem Wasser stieg. Sie war atemberaubend schön. Der Darsteller des James Bond entsprach dagegen nicht unbedingt seinen Vorstellungen. Fleming erinnert sich:
Als ich Connery das erste Mal sah, dachte ich, er wäre zu groß und zu rau. Aber er sah gut aus und konnte sich gut bewegen. Außerdem ist er intelligent. Ich denke, er gibt einen wundervollen James Bond ab und ich glaube, die Produzenten haben mit den Filmen tolle Arbeit geleistet.
Während der Dreharbeiten für den Film Goldfinger bekam Sean Connery dann immerhin 1500 Fanbriefe und 150 Heiratsanträge pro Woche. Zwischen 1953 und 1964 schrieb Ian Fleming 14 Bond-Romane und mehrere Kurzgeschichten. Er ist dann doch noch in die großen Fußstapfen seines Bruders Peter Fleming gestiegen.
Er selber ist auch sehr, sehr viel in der Welt herumgereist. Er hat zum Beispiel einen Auftrag bekommen von seinem Chefherausgeber, ob er nicht 2x5 Wochen lang durch die ganze Welt reisen möchte, um über die Sachen, die er dort erlebt, zu schreiben. Und daraus ist eine Serie entstanden, die heißt Swelling Cities. Und daraus sind dann später auch noch 2 Bücher entstanden. Das heißt, er war in verschiedenen Weltstädten und hat eben sozusagen den Puls dieser Zeit, dieser Städte damals aufgespürt. Es ging ihm nicht um touristische Attraktionen, sondern es ging darum, etwas über die Menschen und über den, sag ich mal, das Lebensgefühl dieser Menschen in dieser Stadt zu diesem Zeitpunkt zu erfahren. In der Zeit war er zum Beispiel in Macau, er war in Hongkong, er war in Tokio, er war in Los Angeles, auf Hawaii. Er war aber eben auch viel in Europa unterwegs, also in Hamburg zum Beispiel, in Berlin, in Genf, in Paris, in anderen Städten auch noch.
Mein Leben lang hat mich das Abenteuer interessiert und im Ausland habe ich das leichte Schaudern genossen, wenn man die breiten, gut beleuchteten Straßen verlässt und sich auf der Suche nach dem verborgenen, authentischen Pulsschlag der Städte in die abgelegeneren Gassen wagt. Vielleicht ließ mich diese Angewohnheit zu einem Schriftsteller von Thrillern werden und in der Zeit, in der ich die beiden Reisen machte, die diese Essays hervorbrachten, bin ich sicherlich dazu gekommen, Menschen, Plätze und Dinge mit den Augen eines Thriller-Schreibers zu sehen.
So beschrieb Ian Fleming seinen Antrieb zum Schreiben. Aber sein schwaches Herz konnte mit seinem Lebensstil nicht Schritt halten. Zu viel Alkohol, Zigaretten und Frauen. Im April 1961, nach einer der Dienstagskonferenzen der Sunday Times, an denen Ian Fleming regelmäßig teilnahm, erlitt er einen Herzanfall. Viele Menschen nahmen direkten Anteil an seinem Gesundheitszustand. Nachdem er sich wieder erholt hatte, wandte er sich an sie.
Viele Leute scheinen sehr besorgt um mich zu sein. Ich bekam Telegramme von Menschen, die zu denken schienen, dass ich bereits im Leichenschauhaus bin. Aber ich kann Ihnen versichern, dass der Körper noch nicht gefroren ist.
3 Jahre später verstarb seine Mutter. Sie hatte ihm jetzt, da er es nicht mehr brauchte, einen Teil des Familienvermögens hinterlassen. Die Ärzte rieten Fleming ab, zur Beerdigung zu fahren. Er ließ sich davon aber nicht abbringen, ebenso wenig wie von seinen ungesunden Angewohnheiten. In der Kurzgeschichte Octopussy beschreibt er den alternden Major Dexter.
In einem seiner gut geschnittenen Anzüge, wenn man die Krampfadern nicht sah und wenn der diskret hinter einem eleganten Kummerbund verborgene Leibgürtel den Bauch zurückdrängte, gab er bei den Cocktailpartys an der North Shore noch immer eine gute Figur ab. Seine Freunde und Nachbarn konnten nicht begreifen, warum er sich über die strenge Rationierung seines Arztes, 2 Whisky und 10 Zigaretten pro Tag, hinwegsetzte, wie ein Schlot qualmte und grundsätzlich jeden Abend betrunken zu Bett ging. Dabei war die Erklärung höchst einfach. Jamaika hatte ihn unwiderruflich in den Klauen. Er kam von der Insel nicht mehr los. Während er rein äußerlich noch wie ein recht solides Stück Hartholz wirkte, hatten unter der glatten Oberfläche die Termiten der Tropenträgheit, des Sich-Gehen-Lassens, der Gewissensbisse wegen einer alten Sünde und ganz allgemein der Ekel über sich selbst den einst harten Kern zu feinem Mehl zerfressen.
Im August machte er Familienurlaub an der Sandwich Bay in Kent. Währenddessen erlitt er einen erneuten Herzanfall, von dem er sich nicht mehr erholte. Ian Fleming starb in der Nacht des 12. August 1964, nicht ohne die Ärzte um Entschuldigung für die späte Störung gebeten zu haben. Seine Halbschwester, die Cellistin Amaryllis Fleming, sagte nach seinem Tod in einem BBC-Interview:
Zunächst war James Bond nur ein Spielzeug für ihn, aber dann wurde James Bond zu seinem Herrn und er zu dessen Spielzeug. Ich glaube, James Bond hat ihn umgebracht.
Sean Connery hörte von Flemings Tod, während er mit dem Schauspieler Rex Harrison in der Nähe von Rom Golf spielte.
Wir hörten davon, als wir gerade mit dem Mittagessen fertig waren. Dann gingen wir raus und spielten die zweiten 18 Löcher. Fleming hätte das gemocht. Ich war schockiert von seinem Tod. Er und ich haben oft über Bonds Charakter diskutiert. Er erzählte mir, dass er vor dem Krieg Psychologie in München studiert hatte. Möglicherweise wusste er deshalb so viel über die versteckten Sehnsüchte von Männern und Frauen. Ian wird schmerzlich vermisst werden.
Die Bemühungen des Journalisten und Bond-Spezialisten Siegfried Tesche, das spannende Leben Ian Flemings in Buchform zu erzählen, sind leider fehlgeschlagen.
Es gibt leider im deutschsprachigen Raum überhaupt keine Biografie über Ian Fleming. Ich selber habe mal den Versuch unternommen, mit einem meiner Kapitel von einem Buch sozusagen einen namhaften Verlag davon zu überzeugen. Ich habe auch eine Agentin darauf angesetzt, nach dem Motto, wie wäre das was? Und könnte man vielleicht daraus was draus machen? Könnte man vielleicht eine Ian Fleming-Biografie schreiben, speziell in diesem Jahr zum Jahr des 100. Geburtstags von Fleming? Und da ist leider nichts draus geworden, weil die Verlage das abgelehnt haben, weil sie eben kein großes Käuferinteresse daran sehen.
Der Bestsellerautor Sebastian Fox wurde von der Erbengemeinschaft Ian Flemings beauftragt, anlässlich des 100. Geburtstags von Ian Fleming einen neuen James-Bond-Roman zu schreiben. Wie der Daily Telegraph berichtet, hat Fox gerade einmal 6 Wochen für die Fertigstellung des Buches gebraucht. Der Autor berichtet, er habe es weitgehend nach der Fleming-Methode geschrieben.
In seinem Haus in Jamaika schrieb Fleming am Morgen 1000 Worte. Dann ging er schnorcheln, nahm einen Cocktail, Lunch auf der Terrasse, ging wieder tauchen, schrieb weitere 1000 Worte am späten Nachmittag, dann mehrere Martinis und bezaubernde Frauen. In meinem Haus in London habe ich diese Routine genau nachgemacht. Allerdings ohne die Cocktails, Lunch und Tauchen.
Die Veröffentlichung dieses ersten offiziellen Bond-Roman-Nachfolgers wurde in großem Stil inszeniert. Nach einer Bootsfahrt auf der Themse mit dem Autor und dem unvermeidlichen wunderschönen Model fuhren die Bücher standesgemäß im Bentley in die Buchhandlung Waterstone in Piccadilly. Der Käufer des ersten Buches hatte seit 16 Uhr des Vortages auf diesen Augenblick gewartet. Ein Bond-Fan seit seinen Kindertagen. In der nächsten Stunde der langen Nacht möchte ich mit Ihnen in die Welt des James Bond eintauchen. Wir werden einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten werfen, den Unterschied zwischen dem literarischen und dem filmischen Bond beleuchten und die Frage klären, warum der Martini denn nun geschüttelt und nicht gerührt werden soll. Weitere interessante Hinweise und Literaturtipps erhalten Sie auf der Homepage zu dieser Sendung unter www.deradio.de.
Zum Tagesausklang hören Sie die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen die Nachrichten.